Hallo, liebe Nerd-Podcast-Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herzteile, eure Show, in der wir über Spiele reden, die uns gerade am Herzen liegen, entweder lang vergessene Klassiker oder neu entdeckte Perlen. Und mit dabei bei mir ist der Patrick.
Hallo. Na?
Und, na, ich bin mal gespannt. Also, du hast, Patrick hat gemeint so, ich glaube, wir haben heute eine Überschneidung, ja. Und ich, das Gute ist aber, wenn Patrick zuerst geht, ja, und ich weiß, dass eine Überschneidung ist, kann ich immer noch über Uma Musume reden. Habe ich ihm gesagt. Kein Podcast ohne. Es tut mir mega leid, ne? Ich habe dieses Mega Man Spiel falsch genannt in unserem Podcast für die Game Awards, ja. Ich glaube, ich habe es Dual Overdrive genannt, das heißt irgendwie Dual Overrides, keine Ahnung, aber das ist so ein generischer Untertitel, ist mir im Nachhinein eingefallen, ja, so stimmt. Dual Override.
Ja, das stimmt. Aber wer weiß, welchen Twist sie sich da wieder einfallen lassen haben.
Mittlerweile denken Leute, es wird ein Koop-Game.
Ein Koop-Game? Ach so, wegen Dual.
Ja, weil, weil neben Mega Man am Ende ist ja dieser Shot, wo Mega Man so auf dieser Balustrade steht und da ist so viel Platz neben ihm. Und am Ende, das habe ich auch gar nicht realisiert, am Ende vom Trailer kommt das Proto-Man-Theme, dieses Dü-Dü-Dü-Dü-Dü. Und das habe ich in Game Awards gar nicht mitbekommen und erst dann gesehen, als ich den Trailer nochmal nachgeholt habe als einzelnen Trailer.
Spannend. Ja, na gut, bei den Game Awards bekommst du sowieso nur die Hälfte mit. Wenn du wirklich die Dinger analysieren willst, dann musst du die Dinger wirklich einzeln nochmal in Ruhe gucken, weil da passiert ja so viel und spätestens das Gehirn ist bei mir nach einer Stunde immer so auf, ah ja, wenn jetzt noch was Interessantes kommt, dann werde ich nochmal wach, ansonsten genieß die Show, weißt du? Und das habe ich auch schon öfter mitbekommen. Aber es gibt ja zum Glück Leute im Internet, die gucken sich sowas 500 Mal an und analysieren und machen und tun. Ich habe das auch mal eine Weile probiert mit dieser Trailer-Analyse. Ich kriege das überhaupt nicht hin. Also da entgehen mir so viele Sachen. Und dann denke ich mir so, ja, aber ich habe doch hier schon alles abgedeckt. Und dann kommen so eine Leute, die dann halt so eine Sachen noch rausfinden. Und ja, deswegen überlasse ich das lieber anderen.
Und spekulieren macht ja auch Spaß.
Um richtig, ja. Ja.
Aber ich bin jetzt super gespannt. Also allein schon, dass du denkst, wir haben das Gleiche dabei. Mhm. Also wir können jetzt natürlich zusammen eine Stunde über die Pragmata-Demo nochmal reden, aber auch das haben wir ja, liebe Leute, holt den Game World Podcast nach, wenn ihr noch nicht gehört habt, von letzten Sonntag im Free-Feed. 2 Stunden beste Unterhaltung in Form von, wir sprechen über die ganzen Announcements von den Game Awards oder die wichtigsten Announcements der Game Awards.
Ja, genau. War meines Erachtens nach auch ja sehr ergiebig. Ne? Und deswegen.
War eine gute Show.
Bitte?
War eine gute Show.
Ja,
also die Game Awards.
Definitiv. War sehr unterhaltsam und deswegen kann man da auch ruhig nochmal reinhören. Und ja, jetzt reden wir aber heute mal über Spiele, die nicht da drin vorgekommen sind, aber auf jeden Fall, also in meinem Fall zumindest, heiß erwartet wurden. Und ich mache natürlich immer so ein Rätsel da draus. Es wurde dieses Jahr angekündigt und wurde auch dieses Jahr released, das ist ja schon mal selten genug, für PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox und Xbox One auch noch. Steam und Epic, also das Komplettpaket sozusagen. Und es ist. Ah, nee, das ist jetzt zu viel Tipps. Warte mal. Es ist ein relativ. ein relativ kleines Entwicklerkernteam von 5 Leuten. Und es basiert auf einer großen Lizenz.
Das sind alle Hinweise, die du mir gibst, oder was?
Erstmal.
Eine große Lizenz. Okay, definiere große Lizenz.
Naja, große Filmlizenz, also sagen wir es mal so. Franchise-Lizenz ja mittlerweile schon.
Aber nur 5 Leute dahinter.
Ja.
Oh, warte. Oh mein Gott, ich glaube, ich weiß es. Aber sind es nur 5 Leute?
Also das Kernteam. Also es ist natürlich drumherum immer noch ein bisschen was, aber das Kernteam sind 5 Leute, ja.
Ist es dieses Terminator-Game?
Ja, sehr gut, genau.
Terminator 2D No Face?
Ja, sind mit richtigen Untertiteln sogar.
sind das echt nur so wenig? Ich dachte, es wäre halt so ein. Ja, gut, andererseits, ne? Es ist halt so ein. so ein kleines Indie-Game, ne? So ein 2D-Game.
Ja, genau.
Und
ja?
Ja, aber spannend, dass auch so ein kleines Team dann diese Lizenz kriegt. Das ist ja bestimmt nicht die günstigste Lizenz, würde ich jetzt mal spontan sagen.
Nee, ist auch nicht. Also, das siehst du alleine schon an dem Preis, aber dazu komme ich gleich.
Oh mein Gott, stimmt. Ja, erzähl mal was zum Game. Ja, für Leute, die nicht wissen, was Terminator 2D No Fate ist.
Also, wer Contra liebt, der wird dieses Spiel auch lieben. Das kann ich schon mal dazu sagen. Wer 16-Bit-Grafik liebt, die vielleicht ein bisschen ans High-End gepolt wurde, sage ich mal, der wird das Spiel auch lieben. Und wer vor allem ein gewisses Auge fürs Detail liebt, ist auch hier genau richtig. Terminator 2D No Fate wurde heißer sehen von den meisten Leuten. Also wirklich, ich habe ja ständig was davon gehört. Und es wird auch gerade viel gestreamt, es wird auch gerade sehr viel gehypt. Es gibt auch schon die ersten Speedruns dazu tatsächlich, weil das Spiel auch nicht besonders lang ist, aber auch dazu komme ich gleich. Jedenfalls wurde es am 27. Februar 2025 angekündigt, damals für alle Konsolen, Last Gen und Current Gen. Und dann wurde erstmals ein Release-Termin für den 5. September veröffentlicht. So, und dann wurde es nochmal verschoben auf den 31. Oktober. Dann wurde es nochmal verschoben auf den 26. November. Und danach nochmal auf den 12. Dezember, wo es dann auch rausgekommen ist. Vermutet wird dahinter erstmal diese ganzen Lizenzsachen. Denn eigentlich haben sie auch alle Schauspieler drin. Aber Arnold Schwarzenegger wollte irgendwie nicht. Warum auch immer, keine Ahnung.
Ich habe gehört, also ich weiß nicht, wie wahr das ist, dass du anscheinend die Likeness von Arnold Schwarzenegger kommt nicht als Paket mit Terminator im Endeffekt. Und du musst anscheinend die Likeness von den ganzen Schauspielern extra dazu lizenzieren, immer bei sowas. Also das ist nur, ich habe es lustigerweise in einem anderen Podcast auch gehört, den ich höre, wo sie darüber gesprochen haben, dass eben das Ganze wirklich so eine gute Repräsentation ist und du hast den T-800, aber du hast halt nicht Arnie.
Ja, genau. Und der T-800 sieht halt auch aus wie Arnie. Das ist ja das Witzige daran, weil der T-800 wieder eine Erfindung ist, die auf den Konzeptzeichnungen basiert von dem Film. Und da haben die das Design von Arnold Schwarzenegger in Mind wohl schon übernommen. Und wenn du dir die Szenen anguckst, also je nachdem, wie man das vergleichen will, natürlich bei 16-Bit braucht man immer ein bisschen Fantasie, logischerweise, aber du kannst ja trotzdem erkennen, okay, das wird John Connor sein, das wird der T-800 sein, das wird Patrick Robertson sein, das ist der T-1000 und ich finde auch, der Patrick Robertson sieht ein bisschen abgeändert aus, aber wenn du dir den T-800 anguckst, dann siehst du eindeutig, das ist Arnie, aber es gibt andere Szenen mit ihm im Spiel, da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, da sieht er komplett anders aus. Und das ist halt sehr witzig, weil dann wieder dieses Lizenzkonstrukt so da nicht ganz greift wohl. Da kann er dann wohl wieder nichts gegen machen und die eigentliche Lizenz für die Terminator-Filme haben sie. Das Spiel heißt ja Terminator 2D No Fate, weil es halt Terminator 2 ist. Und das D haben sie dann einfach rangeklatscht. genau. Und im Grunde genommen spielst du den Film nach. Und es gibt noch ein paar extra Szenen, die ich hier mal kurz erwähnen will. Es gibt zum Beispiel ein, zwei Hinweise, dass sich das Team wirklich von Contra inspirieren lassen hat. Sagen wir es mal so. Es gibt ja zum Beispiel bei Probotector, oder Super Probotector oder Contra 3, je nachdem, welche Version ihr gespielt habt, wahrscheinlich in den meisten Fällen Super Probotector, gibt es ja im zweiten Level, ich glaube, das war am Anfang vom zweiten Level, gibt es ja diese berühmte Szene mit dem Mode 7, wo der Flieger angeflogen kommt und den Boden aufsprengt, sozusagen. Und dann befindet sich da so Feuer im Untergrund. Und genau die Szene haben sie halt auch dargestellt für Terminator 2D. Und das ist eine der Szenen, die man dann nochmal dazu interpretiert hat zu dem Spielerlebnis. Das Witzige ist, das Spiel lässt sich, wenn man sich nicht ganz blöd anstellt, so wie ich in den meisten Fällen, zum Beispiel, dass ich 100-mal sterbe, weil ich wollte es natürlich gleich auf einem Normal-Mode spielen, lässt sich unter einer Stunde durchspielen. So. Und da ist dann natürlich erstmal die Frage groß, warte mal, fast 27 Euro für ein Spiel, was unter einer Stunde durchspielbar ist? Ja, ist richtig, es bietet aber auch nochmal ein paar kleine Extras und es bietet auch Wiederspielwert. Da will ich jetzt aber nicht...
Wollte gerade sagen. Ne,
da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Ja?
Ist nicht diese Art von Spiel sowieso, also so Action-Games... gerade diese Retro-Action-Games, wenn man auch überlegt, wie damals Spiele dieser Art waren, die spielst du im Normalfall nicht nur einmal durch. Also auch wenn du dir überlegst, wenn ich mir jetzt, ich habe jetzt einen Bullet-Hell-Shooter mir geholt, klar, die sind noch ein bisschen schwerer, klar, aber das ist trotzdem nur 5 Stages, aber die spielst du immer wieder für, sei es jetzt Score oder weil dir das Spiel halt Spaß macht. Das ist ja keine Story, die du nur einmal erlebst und dann denkst du, ja, passt schon.
Ja, genau.
Also wenn ich mir überlege, wie oft ich in meinem Leben schon A Link to the Past durchgespielt habe jetzt oder ich habe dieses, weiß nicht, ob du es kennst, nicht Concrete Steel, irgendwie, was, warte mal jetzt kurz. Es gab ein ähnliches Game auch vom Look her, auch so ein Indie-Game. Steel Assault. Das habe ich da, das habe ich auch in einem Stream durchgespielt, aber ich habe schon mehrere Stunden drin, weil ich es halt ja optimieren wollte. Ja. Und halt, ja.
Ja.
Aber trotzdem, ich finde, normalerweise finde ich es für diese Art von Spiel. Ist meistens so 15 bis 20, was man halt normalerweise, würde ich sagen, also 15 ist meistens schon die obere Kante, 20 ist schon selten, aber 20 plus ist wirklich viel, finde ich, für ein Spiel dieser Art.
Ja, ja, da setze ich auch gleich noch einen drauf, wenn wir zum Preis kommen. Also das muss man sich halt schon gut überlegen. Aber ich will erstmal kurz auf das Spiel an sich zu sprechen kommen, denn man fühlt sich sofort erinnert an Contra, denn du kontrollierst deine Waffe theoretisch auch in 8 Richtungen. Also du kannst auch schräg schießen sozusagen. Und das ist auch notwendig, weil einige Gegner halt wie bei Contra in den Häusern sitzen und so weiter. Was aber sehr positiv auffällt und wo ich auch glaube, dass da ein Großteil des Budgets hingegangen ist. Jetzt habe ich keine genauen Zahlen gefunden. Es ist so, dass die Animationen echt fantastisch sind. Also da haben die sich wirklich was einfallen lassen, dass das nicht so nach dem begrenzten Speicher aussieht, sage ich mal, den die 16-Bit-Konsolen einfach damals hatten, wo sie dann halt meistens für eine Figur 8 Animationsphasen eingebaut haben und wenn dann mal ein bisschen was Komplexeres dabei war, vielleicht nochmal 2, 3 mehr. Aber das wirkt so flüssig und jede Animation wirkt wie mit Motion Capturing aufgenommen. Das weiß ich jetzt leider nicht. Das habe ich jetzt in der Kürze nicht rausgefunden, ob da Motion Capturing zum Einsatz kam. Aber es sieht halt echt geil aus. Und wenn du die Grafik aber sonst vergleichst, dann sieht es wirklich aus wie so ein klassisches Mega Drive Game. Und ich würde sogar sagen Mega Drive Game, weil der Stil so ein bisschen nicht so knallig bunt ist wie beim SNES, sondern tatsächlich auf die Sega 16-Bit-Konsole so ein bisschen zurückzuführen ist. Es gibt keine großartigen Beleuchtungseffekte. Wenn du mal eine brennende Tonne irgendwo hast oder so, dann ist dann halt dahinter die Pixelwand orange zeichnet sozusagen. Aber es gibt jetzt keine dynamischen Extra-Effekte oder so. Es sieht wirklich aus wie ein 16-Bit-Game ohne Extra-Effekte oder ähnliches. Das muss man mögen. Ich dachte mir so, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn sie vielleicht noch 1, 2 Partikeleffekte und wenn meine größere Granate hochgeht oder so, dass man dann vielleicht ein bisschen Umgebungsbeleuchtung hat, ist aber nicht der Fall. Also das ist wirklich 1:1 wie die Grafik, wie sie damals war. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Du hast ja gerade angesprochen, dass das ja nur 5 Leute sind und dass sich das ein bisschen wundert. Das stimmt. In den Credits stehen insgesamt 77 Personen. Da sind dann aber auch Leute dabei, wie zum Beispiel die Lizenzen vergeben haben oder der Publisher, dies und das und jenes.
Der Hotdog stand um die Ecke.
So ungefähr, ja. Oder wer hat das Catering gemacht? Ich weiß es natürlich nicht genau, aber so ungefähr, ne? Und da hast du dann halt wirklich wenige Leute, die dann intern sitzen. Wenn du jetzt zum Beispiel den Code nimmst, das sind halt diese besagten 5 Leute. Und dann kommen hin und zu mal wieder einige, die dann einfach kurzfristig dazugeholt wurden und wieder weggeschickt wurden, wenn sie den halt nicht mehr gebraucht haben, so wie es halt normalerweise ist. Was ich allerdings anmerken muss, ist, dass dieses Spiel gerade jetzt in den ersten Tagen reduziert ist um 10%. da kostet 27 Euro. Was ja schon richtig ordentlich ist für ein Spiel, was, also wenn du damals für ein Contra 60, naja, Mark ist ja jetzt nicht, aber 100 Mark ausgegeben hast, sagen wir mal 50 Euro, ganz blöd gerechnet, ist natürlich heutzutage alles anders, dann war das ja quasi auf dem Super Nintendo noch ein AAA-Titel. Für einen Terminator 2D, das ist ganz super gemacht und ist ganz nett und sowas alles, sind aber 27 Euro schon happig. Und das, wie gesagt, nur zum Startpreis, normalerweise kostet es 30. Und jetzt kommen wir mal zu dem Retailpreis, denn eine Grund der Verschiebung.
Ja, da wollte ich auch, genau, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Perfekt, dass du es anschneidest.
Ja, denn ein Grund, warum das Spiel verschoben wurde, ist, also zumindest aus der Begründung von dem Team heraus, dass sie es gleichzeitig als Retail rausbringen wollten. Und da denke ich mir so, ey, cool, feiere ich, weil gibt's ja nur noch selten heutzutage. Ja, also, egal welche Version ihr als Disc oder als Switch, also als Cartridge-Version kaufen wollt, der Preis der Retail-Fassung ist halt schon, alter Falter, ey, 54,99.
Das ist insane. Das ist also absolut wahnsinnig. Ne?
Und das geht halt gar nicht. Also das weiß ich nicht. Ich bin da ein bisschen schockiert, ehrlich gesagt. Ich habe das heute erst recherchiert und ich denke mir, naja, normalerweise eine Retail-Fassung, lass sie 39,99 kosten, damit du halt Datenträger, Verpackungen, Vertrieb und sowas alles mit drin hast. Dann ist das so, ist jetzt nicht so mein Kaufwille, ehrlich gesagt, weil ich vor kurzem für ein Death Stranding habe ich, glaube ich, mir nochmal nachgeholt, Death Stranding 2, für 19,99 habe ich halt ein gutes Angebot gekriegt. Aber 54,99, no way, tut mir leid. Also
ich habe das gelesen in der, also ich bin in einer WhatsApp-Gruppe mit dem Chris, der früher auch hier mit mir den Retrocast gemacht hat. Und da dachte ich erst, dass ich mich verlesen habe oder es um ein anderes Spiel ging. Und ich dachte zuerst, das wäre der allgemeine Preis von dem Titel, aber es ist eben nur die Physical-Version, nicht die digitale. Ja. Aber dennoch, also ich habe dann gesehen, es gibt auch eine Limited Edition und eine Collector's Edition mit Statue und Shit für 100 Euro. Und ich finde, dann das ist dann wieder was anderes. Da ist halt noch Zeug dabei. Aber das ist halt ein loses Game, weißt du? Und ja, man muss da schon ein bisschen den Gegenwert zur Zeit sehen. Ich habe auch mal kurz geschaut, was eben andere Titel sind, mit denen es sich gerade so ein bisschen vergleichen und messen muss in dem Genre. Und tatsächlich das Shinobi, das war, glaube ich, ich weiß nicht, ob das auch bei den Game Awards nominiert war für Action Game, das kostet 30, aber das ist halt auch wesentlich größer und aufwendiger. Dann das Ninja Gaiden Ragebound kostet 25. Aber der beste Vergleich finde ich, es gibt ein Spiel, das heißt Neon Inferno. Das ist neu erschienen im letzten Monat, glaube ich. Das ist auch so in dem Stil optisch, auch von der Größe wahrscheinlich vergleichbar. Das kostet halt 13 oder 14 Euro. Das heißt, es ist innerhalb seines Genres schon an der oberen Grenze vom Preis, also in der digitalen. Nicht davon gesprochen, dass halt, wie du sagst, physisch in meinen Augen ein Preis jenseits von Gut und Böse. Ich habe auch jetzt ein Demon's Souls mir gekauft für die PlayStation 5 für ein 20, weißt du?
Ja.
Also neu.
Ja, das ist halt ein Punkt. Ich verstehe das schon irgendwie, weil dieses kleine Team sicherlich auch hat sich da relativ teuer eingekauft, wahrscheinlich bei den Lizenzgebühren. Und da sage ich mal, okay, die 27 Euro für den Startpreis. Also für mich als Physical-Fan ist es natürlich eine Katastrophe. Ich hab's jetzt als Code bekommen, aber ich sag's mal so, wie es ist. Oh, da muss ich noch drei Augen zudrücken, aber alleine, was sie draus gemacht haben, ist halt geil. So der Soundtrack, der Terminator-Soundtrack, das haben die in so vielen Varianten, in so vielen verschiedenen Situationen eingebaut und so geil angepasst, das macht richtig Spaß, weil dieser Soundtrack ja auch einfach ein Hammer ist. Und dann haben sie aber auch wirklich die Lizenz komplett genutzt. Das fand ich halt richtig, richtig cool. Aber ich muss auch dazu sagen, es gibt halt so Macken, sage ich mal, gerade bei der deutschen Übersetzung. Wenn du jetzt zum Beispiel hast Checkpoint, ja, dann steht im Bildschirm und das ist jetzt halt wirklich so ein großer Schriftzug.
Darf ich raten?
Ja.
Ich weiß nicht, steht da vielleicht Prüfpunkt?
Nee, aber Checkpunkt.
Okay, ja, Checkpunkt, gut. Nee, Checkpunkt check ich, okay. Kann ich noch ein bisschen nachvollziehen? Ist fein, in meinen Augen. Mhm. Prüfpunkt wäre dann so das drüber gewesen.
Ja, aber Checkpunkt, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal in irgendeinem Spiel wahrgenommen habe. Und manchmal gibt es dann halt so komische Texte, wo du denkst, na, war hier wieder ChatGPT im Einsatz oder habt ihr DeepL für die Übersetzung genommen? So nach dem Prinzip, ja, wir wissen jetzt ja nicht, ob das auf dem deutschen Markt bereits angekommen ist oder ob wir da aber ich sag's mal so, selbst DeepL übersetzt Checkpoint mit Checkpoint. Und das ist halt so komisch, sag ich mal, ne? Oder wenn du geschrieben hättest, Kontrollpunkt. Ne?
Ja, stimmt, Kontrollpunkt, ja, aber.
Aber auch das
Kontrollpunkt ist
ja
auch mehr so ein militärischer Term, oder weißt, wo du halt ja. So, oder so ein Grenzüberschreitungspunkt. Also, es ergibt ja auch, also Kontrollpunkt würde ja dann technisch keinen Sinn ergeben, aber ja, was ist
das? Du kannst natürlich auch schreiben, Sicherheitskontrolle. Aber ich meine jetzt nur, deswegen, das ist so ein Wort, was im Gaming-Jargon für sich spricht. Und du hast halt manchmal so eine kleine Macken drin, wo ich dann so sage, ey, wenn da schon Publisher hinter sitzt, die das direkt auch als Cartridge rauspressen, dann geht doch wenigstens als Publisher nochmal da drüber und kontrolliert so eine Sache. Ihr habt ja internationalen Kontakt und jedem Europäer, deutschsprachigen Europäer, sage ich mal, dem du das gegeben hättest, der hätte sofort gesagt, Checkpunkt, was ist das? Und das sind einfach Kleinigkeiten, logischerweise, aber für den Preispunkt sollte das wenigstens gegeben sein. Und ja, ich weiß natürlich nicht, wie viel die für die Lizenz bezahlt haben, da gibt es keine öffentlichen Zahlen. Aber ja, das sind so kleine Kritiken, aber trotzdem, um mal wieder auf den Thema des Podcasts zurückzukommen, es ist halt grandios umgesetzt. Es spielt sich wie ein altes Contra mit allem drum und dran. Die Gegner sind super responsiv. Die reagieren genau auf deine Einfälle. Es sind viele ikonische Filmszenen einfach in 16-Bit umgesetzt. Und das hat mir halt auch durchgehend Spaß gemacht. Also da kann ich nichts sagen. Klar, da gibt es manchmal so einen kleinen Downer an dem ein oder anderen Level. Aber ich war halt auch ein bisschen schockiert, weil ich bin ja nicht der sich da irgendwie reinhakt, Ewigkeiten in so ein Speedrun-Game oder so, wenn ich das Spiel einfach mal Bock hatte. Und war dann halt auch unter einer Stunde durch. Weil mein Punkt war eigentlich, ich spiele es mal an für den Stream, damit ich jetzt ungefähr weiß, was ich da mache, weil mir es immer ein bisschen unangenehm ist, wenn du ein neues Spiel reinpackst und dann verstehst du erstmal gar nichts, aber die Steuerung ist relativ simpel. Und dann habe ich so ein bisschen reingezockt und denke mir so, naja, die Level sind ja relativ kurz, aber mal sehen, was noch so kommt. Und auf einmal habe ich den Abspann gesehen. Und das ist schwierig, sage ich mal. Es gibt auch verschiedene Unterschiedlichkeitsgrade. Meine Fresse, ey. Schwierigkeitsgrade. Irgendwie.
Es gibt schwierige Unterschiedlichkeitsgrade.
Ja, genau. Und die unterscheiden sich enorm. Also wenn du auf normal spielst, dann bist du schon auf Contra-Niveau ungefähr. Das erste Level, da denkst du noch, naja, easy peasy, aber das denkst du ja bei Contra auch.
Aber es gibt dafür vielleicht mehrere Checkpunkte.
Ja, und dann habe ich mir gedacht, ah, weißt du was, für den Singleplayer und mal schnell reinlucken, spielst du es mal im Story-Modus. Und dann habe ich so gedacht, wow, das ist schon ziemlich runtergedreht, der Story-Modus. Also es gibt immer noch die Endgegner, sage ich mal, die hauen dir dann auch kräftig auf die Schnauze, aber die eigentlichen Level im Story-Modus, das ist dann wirklich nur zum Genießen, weil du hast halt weniger Reaktionszeit der Gegner, du hast weniger Gegner generell, du hast weniger Gefahren, die vom Level ausgehen und du musst einfach nicht mehr so strategisch sein. Ich würde den Story-Modus eher für jemanden bezeichnen, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen oder so. Aber manchmal hatte ich den Eindruck, die Entwickler wollten extra noch einen Modus machen, dass auch wirklich jeder das Spiel genießen kann. Auch die Leute, die quasi vielleicht auch körperlich eingeschränkt sind oder so. Weil nur eine Beispielszene. Du hast halt so verschiedene Abschnitte in der Fabrik und da hast du so verschiedene Rohre, wo Feuer rauskommt. Und im Normalmodus sind die in einem gewissen Takt angeordnet, diese Feuer. Da musst du dann halt schon responsiv sein, die auch das Pattern merken und so, wie es halt bei den alten 16-Bit-Games so war. Und beim Easy-Modus läufst du diese Treppe da hoch mit diesen Feuerspeiern und da ist dann oben noch einer aktiv, wo du noch dran vorbei musst. Und dann denke ich mir so, ist das jetzt wirklich Story-Modus oder haben sie sich einfach gedacht, hey, die wollen das für jeden genießbar machen, was ja aller Ehren wert ist, dass so ein kleines Team an so eine Sachen denkt. Und so weiter und so fort. Also es gibt so Hakeligkeiten, aber das Spiel an sich kann ich nur empfehlen, weil es ist echt ikonisch, echt schöne Szenen. Aber ich muss auch gleich sagen, ich glaube, ich würde es mal im Sale mitnehmen. Das ist jetzt, ich glaube, leider Gottes, dass es ganz schnell dann im Preis fallen wird.
Ja, gerade auf Steam denke ich mir, dass solche Spiele ja öfter mal durchrotieren mit Preis.
Ja.
Das denke ich auch.
Ja, ja, richtig, genau. Ja, deswegen, Terminator 2D, jetzt habe ich den.
No Fate. No Fate. Hat es eigentlich einen Koop-Modus? Ganz kurz noch?
Ich hab's jetzt nur im Singleplayer gespielt,
es würde ja keinen Sinn ergeben, wahrscheinlich, wenn man halt jetzt rein vom Ablauf her. Aber so, dieses Genre hat ja gerade früher auch ganz schön vom Ding gelebt, von so Koop-Ding. Ich schau mal ganz kurz nach. Terminator 2D Multiplayer?
Ich hab's jetzt nur im Singleplayer gespielt.
Nee, hat keinen Multiplayer.
Ja, würde jetzt so storytechnisch auch wenig, naja.
Ja, ja, eben. Ja. Nur ich habe halt gedacht, so, eben wenn wir gerade über Contra Protector reden, weißt du, dann da verbinde ich auch immer so ein bisschen Multiplayer mit, aber ergibt schon Sinn.
Ja, genau. Also vielleicht werden die Entwickler das ja noch einpflegen. Ich glaube, es verkauft sich ganz gut. Aber es ist, ja, weiß ich nicht. Also ich kann keine 27€ Kaufempfehlung geben. So für ein 20 auf jeden Fall. Aber vielleicht kommen da ja noch Patches dann um. Die Frage ist nur, wie sie es storytechnisch umsetzen. Aber ich glaube, das ist den Leuten nach der ersten Erfahrung dann auch völlig egal, ob das hinhaut. Dann läufst du halt, was weiß ich, mit der Sarah Connor aus der Gegenwart und aus der Zukunft rum oder was weiß ich. Also die werden schon irgendwas finden, dann in dem Fall.
Erst wollte ich gerade eben, ich habe dir gesagt, ich habe kein aktuelles Game dabei. Ich wollte eigentlich ein bisschen über WoW Classic sprechen, aber durch das, was du jetzt erzählt hast, kam ich auf was anderes. Mhm. Ich will noch kurz auch erwähnen, ich habe in den Kommentaren schon gesehen, Leute haben sich gewünscht, dass irgendwie es einen WoW-Talk mit Tim und mir gibt, wird wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Aber das heißt nicht, dass wir nicht irgendwann mal wieder das Thema WoW Classic aufgreifen, vor allem wenn es jetzt weiter meine Hyperfixation of the Month bleibt. Mhm. Aber ich habe jetzt mal geschaut, weil während du gesprochen hast über Terminator 2D, No Fate, habe ich eben mal geschaut, was sind andere Spiele, die ich jetzt vergleichen würde mit dem so vom, ich würde mal sagen, vom Flair einfach, die und wie die preislich liegen. Ich habe jetzt schon Shinobi genannt als Beispiel. Ich habe das dieses Neon Inferno genannt. Mhm. Und ein Spiel, das ich eigentlich auch sehr hart feiere, liegt tatsächlich auch in diesem 30€-Preis. Aber ich habe das Gefühl, eine Stunde ist es länger als eine Stunde auf jeden Fall, aber es ist trotzdem auch ein Pixel-Look-Spiel, das ein Genre emuliert, das ein bisschen aus der Vergangenheit kommt. Und zwar ist es das Marvel Cosmic Invasion. Das ich, glaube ich, mal kurz mal noch anbringen möchte. Das kommt über Tribute Games, als Entwickler, Publisher ist Dotemu. Und es ist ein klassisches Side-Scrolling-Beat'em-up. Und das Team Tribute Games hat auch das Turtles-Ding gemacht, Shredder's Revenge, wenn es dir was sagt.
Ja, klar. Das habe ich natürlich gleich gezockt, weil ich habe ja Turtles in Time damals sehr gern gezockt. Und ich habe auch den Eindruck, ohne es jetzt abwerten zu meinen, aber ich habe auch den Eindruck, dass spätestens Shredder's Revenge das Ganze wieder losgetreten hat. Also,
Ich glaube, es war schon ein bisschen früh tatsächlich. Also, ich habe auch das Gefühl, dass 2D Beat'em-ups sind so wieder im Kommen. Ich finde, der richtige Startschuss war damals klingt so, als wäre es so damals, aber dieses River City Girls. Und dann kam auch dann kurz darauf Streets of Rage 4. Das war in meinen Augen so das, wo das Genre wiederbelebt wurde ein bisschen, dieses ganze 2D-Beat'em-up-Genre. Aber ich stimme dir zu, Turtles, Shredder's Revenge war das Spiel, das in meinen Augen das Ganze so ein bisschen mehr modernisiert hat, wo so ein bisschen so Altlasten von dem Genre wegrationalisiert wurden. Erst, weil das Problem von diesem, von Beat'em-ups in meinen Augen ist, dass es, wenn man vor allem die alten nimmt, dass sie ein bisschen steif sind, kann man fast schon sagen. Und dass da sie auch meistens für Spielhallen konzipiert waren, gab es einfach Situationen, wo du genau gemerkt hast, ja gut, der Part ist dafür jetzt gemacht, dir dein Geld aus der Tasche zu ziehen. Und das müssen sie jetzt nicht mehr tun und sie können sich wesentlich mehr auf das Gameplay fokussieren. Mhm. Aber wenn du jetzt überhaupt gar nicht wisst, wovon ich rede, Marvel Cosmic Invasion ist eben so ein Side-Scroll, man läuft von links nach rechts und prügelt sich durch Gegnerhorden. Und was sehr cool ist an dem Game, also es hat alle möglichen Marvel-Charaktere. Die Story geht um Annihilus, der eben irgendwie so die namensgebende Cosmic Invasion losschickt. Und dann gibt's halt diverse Stages, durch die man durchgeht. Am Anfang ist man in Manhattan unterwegs, startet vom Daily Bugle. Dann gibt's zum Beispiel mal den Shield Helicarrier Stage oder Asgard oder Wakanda. Also es führt einen durch alle möglichen Marvel-Orte durch, mit coolen Bosskämpfen auch gegen diverse Schurken oder halt auch eventuell mental übernommene Helden. Gibt einen großen Roster, am Anfang sind 15 Charaktere spielbar, darunter sind halt die MCU All-Stars wie Captain America, Iron Man, klar. Aber auch solche Charaktere wie She-Hulk oder Phoenix oder Wolverine, Storm, also auch X-Men sind dabei, sehr cool. Und was mir sofort getaugt hat, die Charaktere fühlen sich alle relativ unterschiedlich an. Mhm. Von der Art, wie sie sich spielen, vom Tempo her. Das Spiel ist sehr kombolastig, also es erlaubt dir sehr, Gegner durch die Gegend zu juggeln. Und der große Clou, was eben das Game abhebt von anderen Spielen seines Genres, du wählst nicht nur einen Charakter, sondern zwei. Mhm. Und du kannst dann jederzeit deinen zweiten Charakter für einen Assist-Angriff reinrufen oder auf den wechseln für halt Hard Tagging und kannst auch die Combo weiterführen. Also es fühlt sich mega smooth an und das erinnert auch so ein bisschen an die Marvel vs. Capcom Spiele, was die ja auch dieses Tag-basierte haben. Und ich glaube, davon haben sie sich ganz stark inspirieren lassen, weil es gibt legitime Angriffe und Animationen, zum Beispiel Wolverine, die 1:1 an die Marvel vs. Capcom Games angelehnt sind. Mhm. Und ich finde, das ist halt mega nice, weil sie haben sich halt überlegt, wie kann man dieses Genre, das eben jetzt so ein bisschen eine Renaissance erlebt, wie kann man da weiter dran arbeiten? Was kann man daran neu machen? Und spieltechnisch ist es so gelöst auch, es gibt einen klassischen Arcade-Mode, da wählst du deinen Charakter, dann gehst du dann ins Spiel und an manchen Stellen kannst du dich entscheiden, ob du einen anderen Weg gehen möchtest. Zum Beispiel, hey, gehst du jetzt in diese Stage mit den Sentinels oder verfolgst du jetzt hier Taskmaster auf dem Shield Helicarrier? Hast halt so ein bisschen so Branching Paths. Mhm. Und es gibt auch einen Kampagnenmodus, in dem kannst du diese Stages gezielt anwählen. Da hast du wie so eine Overworld-Map, wie bei Mario 3 oder Mario World, weißt du, wo du halt so von Stage zu Stage gehen kannst. Und in dem Modus kannst du dann auch in den Stages verschiedene Achievements freispielen, wo du dann bestimmte Charaktere spielen musst. Zum Beispiel erledige mit Spider-Man hier drei Gegner mit einem Spezialangriff oder boxe mit Phoenix 5 Gegner in Löcher rein. Mhm. Und so kannst du auch dann Goodies freischalten, wie neue Farben für die Charaktere. Aber du kannst sogar in diesem Kampagnenmodus noch mehr Charaktere freispielen. Und ich finde, 15 spielbare Charaktere wären schon eine super solide Zahl gewesen, aber du stellst ja noch mehr frei. Und ich finde, es ist dann wirklich, hat einen hohen Wiederspielwert, es ist ein großartiges Multiplayer-Game. Du kannst mit bis zu 4 Leuten spielen, was ich ein bisschen viel finde. Also ich habe es mit bis zu 2 Freunden gespielt. Ich finde, der Sweet Spot ist zu zweit, weil da sind es 2 Charaktere auf dem Feld, im schlimmsten Fall 4, wenn du halt deine Assists reinrufst. Aber mit 4 Leuten, damit bis zu 8 Charakteren teilweise auf dem Bildschirm, ist es schon sehr viel Chaos.
Ja, das ist auch eine Feststellung, die ich immer öfter in aktuellen Spielen mache, zum Beispiel Smash. Wenn ich da One-on-One spiele, also wenn ich es mal spiele, das kommt ja noch dazu, aber dann reicht mir das. Sobald so viel auf dem Bildschirm los ist, dass ich einfach nicht mehr durchsehe, wo ich bin und was ich mache, dann habe ich da auch keine Freude mehr dran. So, jetzt muss man auch dazu sagen, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Spiel geklärt ist, aber bei Turtles in Time oder aber auch jetzt Shredder's Revenge war es ja so, dass man Items gebraucht hat, um sich zu heilen. So. Und in diesem Chaos, wenn du da wirklich vier Gegner und vier Leute von dir auf dem Bildschirm hast, dann bin ich der Meinung, ist das einfach auch zu viel. Weil, ich bin zum Beispiel so ein Reflextyp, sag ich mal, der läuft dann einfach zu der Pizza bei Turtles hin, ja, und dann...
Du wirst getriggert, musst einsammeln, shiny.
Ja, richtig, genau. So, und damit ärgere ich natürlich die Leute, also diesen Reflex zurückzuhalten, ist für mich eine ganz schwierige Sache. Und damit ärgere ich natürlich aber die Leute, die es dann auch wirklich brauchen. Und sobald, also zu zweit geht das noch, habe ich gerne gespielt, auch Manhattan Project war ja quasi die Sega-Variante von Turtles in Time. Und selbst da bin ich dann Pizza gesehen losgerannt, obwohl mein Kollege, keine Ahnung, noch 20 Lebenspunkte hatte und ich hatte aber voll. Und das ist halt wieder so, ich glaube, bei zu vielen, boah, wer da noch durchsieht, mein Respekt. Aber ich glaube, das kann auch ganz schön den Spielspaß dämpfen am Ende.
Also es ist nicht ganz so tragisch. Es ist so, dass du halt Heil-Items hast, die sind aber relativ gut verteilt, habe ich das Gefühl. Die liegen nicht einfach plötzlich da, sondern meistens musst du irgendwie so eine Tonne oder so zerboxen. Das heißt, du hast nicht, wie du bei dir vielleicht diesen Impuls, oh, da ploppt jetzt dieses Item aus dem Nichts auf und ich sammle es gleich ein. Mhm. Aber es wird auch ein bisschen dadurch, ja, geregelt. Du hast halt einen zweiten Charakter auch zur Not. Weißt, wenn ein Charakter jetzt mal stirbt, hast du ja noch einen auf der Reservebank. Ja. Es ist allgemein sehr fair, das Game. Es fühlt sich sehr gut an, vom Spielerischen. Also es ist sehr, sehr direkt alles. Die Charaktere, manche können auch fliegen. Ja. Das heißt, du hast dann also eine zweite Ebene, auf der du rumgleiten kannst. Jeder Charakter hat eben Normalangriffe und diese Special Moves. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass das Game optisch auch sehr, sehr gut ist, also es sieht megamäßig aus, die Pixelart ist wunderschön, die Stages sind wirklich ein Highlight. Also die sind wirklich geil Design von der ganzen Aufmachung. Die Animationen sind top, aber dieser optische Overload, gerade mit mehr Leuten, ist ein bisschen viel. Aber ich denke mal, das war halt mehr. Das Spiel wird nicht darauf ausgelegt sein, dass du es immer mit drei weiteren Leuten spielst.
Ja.
Denke ich jetzt mal. Also, das ist ja nicht, auch nicht so, dass das Mega-Genre, das jeder kennt, aber das ist auch zum Beispiel ein Spiel. Auch was natürlich offensichtlich kann man es online spielen, ne? Aber ich finde, es ist am besten mit Leuten halt lokal irgendwie vom Bildschirm.
Ja,
finde ich. Aber vielleicht bin ich da auch einfach so die alte Schule, weiß ich, bin's gelernt. Man setzt sich dann, damals ging's ja nicht anders, logischerweise. Es gab kein Internet. Aber ich finde, so diese Art von Spiel, die sind dafür ausgelegt, es lokal mit Freunden zu spielen.
Ja, auch wegen der Absprache, wegen der Latenzfreiheit und so weiter und so fort. Das ist natürlich nett, dass man jetzt einen Online-Modus hat und dann auch mit random Person XY spielen kann. Aber es ist auch irgendwie so ein Punkt, macht das denn wirklich mehr Spaß, sage ich mal? Weil erstens, du wirst wahrscheinlich mit...
Ja, mir schon, tatsächlich.
Auch wenn du mit random Personen spielst?
Ach so, random, sorry. Ja. Mit Randoms, ja, ich bin eh jemand, ich spiele selten mit Randoms, selten Koop mit Randoms. Ich auch. Also Versus, keine Sache. Aber ich glaube, es gab selten Spiele, bei denen ich gerne mit Randos Koop gespielt habe.
Ja, richtig. Und das ist...
Ah, WoW ist nur ein Beispiel, aber das ist ein MMO, was anderes vielleicht auch ein bisschen.
Ja. Also ich bin da immer an dem Punkt, wo ich sage, sobald Randoms dazukommen, ich kann jetzt aber auch nur aus der Counter-Strike 2 Sicht, bin ich erstmal grundsätzlich abgeneigt. Manchmal hast du halt Glück, ne, dass da irgendeiner auch wirklich Bock hat und auch wirklich mitmacht. Manchmal sind wir halt zu viert dann unterwegs und brauchen noch einen fünften. Und da unterscheidet sich halt wirklich brutal. Aber so generell bin ich erstmal abgeneigt. Bei so einem Spielen, wie jetzt zum Beispiel Marvel oder Turtles, weiß ich jetzt nicht. Also gerade die Interaktion zwischen den beiden Menschen da vor dem Fernseher oder zur Not, sage ich mal, mit einem Kumpel, der in einer anderen Stadt sitzt oder so und wo du dann vielleicht nebenbei mit dem noch, ich wollte gerade sagen, Skypen gibt's ja gar nicht mehr, aber wo du dann halt über Discord oder was weiß ich.
Das Alter zeigt sich.
Ja, richtig. wenn du das denn so nebenbei machst, ist es nochmal was anderes. Aber ich glaube, du brauchst schon so einen persönlichen Bezug, weil macht ja überhaupt keinen Spaß. Ja, du kommunizierst nicht, du klopfst dich einfach nur durch die Level und so. Ist ja irgendwie.
Dein Beispiel, ich meine, es ist immer was anderes. Teambasierte Versus-Games wie Counter-Strike, ein Valorant, ein Dota, keine Ahnung, das ist noch was anderes. Ja, da bist du ja darauf angewiesen, dass du ein Team hast, in gewisser Weise.
Ja.
Ob du kannst Marvel Cosmic Invasion natürlich genauso gut im Solo-Modus spielen.
Mhm. Ja, ja.
Und ich glaube, es ist auch so, oder ja, kein Mensch würde doch sowas wie, also ich glaube, es gibt für so viele, zum Beispiel für Split Fiction und It Takes Two, gibt es, glaube ich, einen Matchmaker.
Mhm.
Aber das ist doch auch ein Spiel, das lebt doch davon, dass du die andere Person kennst so ein bisschen.
Mhm.
Keine Ahnung. Mhm. Also gerade mal so richtig Koop-Erfahrungen, da versteht, also ich persönlich bin da keiner, der jetzt mit Randos spielen wollen würde, ja.
Ja, deswegen. Also kann ich, ja, liegt vielleicht auch an unseren Erfahrungen, die wir sowieso schon gemacht haben, aber auf dem Super Nintendo und so weiter. Aber ich kann es mir auch schwierig vorstellen. Ich meine, klar, ich habe den Eindruck, mehr introvertierte Leute, wie ich ja generell auch jemand bin, weil ich habe jetzt auch nicht so Lust auf fremde Menschen, ne? Aber mehr introvertierte Leute genießen das natürlich auch und können das dann auch für sich nehmen, wenn dann einfach einer mit denen kloppt und die sagen, okay, alleine ist es mir vielleicht zu langweilig oder so. Aber ich glaube, der richtige Reiz ist ja wirklich erst da, wenn du am Ende dann wirklich mit deinem Kumpel meinetwegen auch anschreist, weil du gerade die Pizza wieder genommen hast, die er eigentlich bräuchte. Aber ja, ansonsten muss ich sagen, sind das halt schöne Spiele. Und ich habe den Eindruck, da kommt noch viel mehr jetzt. Weiß ich nicht, ob da jetzt noch was Neues angekündigt ist. Meine Sorge mit dem Spiel ist nur, es ist halt Marvel. Ich war großer Marvel-Fan, wo es losging damals mit den Origin-Stories von Iron Man, weil es halt mal ein anderer Ansatz war und nicht nur einfach der Superheld da war, sondern einfach auch mal gezeigt wurde, hey, wie ist denn der entstanden oder wie ist der laut Regisseurs Meinung entstanden, sage ich mal. Das unterscheidet sich ja dann teilweise auch von den Comics. Und ich bin da, ja, weiß ich nicht, ein bisschen überdrüssig mittlerweile. Also irgendwann, wenn ich was mit Marvel sehe, auch jetzt hier dieses Online-Ding da, also es scheint ja immer noch eine Marke zu sein, die super zieht.
Du meinst Rivals jetzt?
Ja, ja, genau.
Ja, klar. Ne? Aber ich finde auch, man muss da so ein bisschen, also diese MCU-Fatigue, die habe ich auch.
Ja.
Ich bin jetzt nicht der größte Marvel-Head. Marvel vs. Capcom ist halt mein absolut liebstes Fighting-Game.
Mhm.
Und was ich mag halt einfach dieses Genre. Ich mag einfach auch die Anstriche. Also es ist halt ein passender Anstrich, weil es eben, dieses Genre kommt aus den 90ern. Ich finde, Marvel hat so diesen 90er-Jahre-Vibes. Keine Ahnung für mich, ob es halt auch wieder so ein alter Herrending ist. Aber das ist halt ein guter, gerade diese alten Kindheitsdinger, weißt, die passen halt so gut dazu, so Turtles oder eben auch, jetzt kam ja das Power Rangers raus. Und bei mir war eher der Verdruss ein bisschen da. Ich habe dieses Power Rangers Rita's Rewind, heißt es, glaube ich, gespielt. Und das hat irgendwie nicht so gehittet für mich wie jetzt das Turtles. Und dann dachte ich so, okay, dieses Genre 2D Beat'em-ups, vielleicht ist es der Zenit wieder überschritten. Aber das Marvel Cosmic Invasion hat gezeigt, es ist einfach nur eine Qualitätsfrage. Das heißt, einfach das Power Rangers war einfach nicht so gut wie das. Und es soll noch erwähnt sein, es gibt gerade noch ein anderes 2D-Beat'em-up, das sehr, sehr gut ist. Das heißt Absolum. Das ist ein 2D-Beat'em-up Roguelike mit so sehr schöner Fantasy-Cartoon-Optik. Und das kostet auch nur 25. Das ist anscheinend, wenn man jetzt mal rein qualitativ die Spiele vergleicht, wahrscheinlich das Beste dieser Art aktuell. Aber für mich als Fan auch von Marvel vs. Capcom ist das einfach, es fühlt sich einfach an wie eine logische Entwicklung von dem Marvel Beat'em-up, das damals von Konami kam.
Was kostet jetzt Marvel?
Das kostet leider 30. Also, da habe ich ja gemeint, das ist auch ein Spiel, das für 30 schon am oberen Ende von dem ist,
ja, genau,
was dieses Genre kosten darf, in meinen Augen.
Ja.
Aufgrund von der Inhaltsdichte ist es jetzt vertretbarer, aber immer noch nicht so, dass ich sage, es ist ein Preis, wo ich jetzt es uneingeschränkt empfehlen kann. Da ist eben zum Beispiel, dass das Absolum, was ein Roguelike ist, mit sehr viel höherem Wiederspielwert, 25 kostet, ist halt in meinen Augen der bessere Deal. Aber so kam ich ja gerade eben drauf, darüber reden zu wollen, weil ich dachte, ja gut, in meinem Kopf, ich habe es nur gesehen in meiner Library gerade eben, das, ja, das kann doch auch unmöglich so viel kosten, aber ja, 30. Aber auch hier, wie gesagt, es ist halt sehr gut. Und 30 Euro zahlst du auch wahrscheinlich mit Popcorn und Getränken, wenn du in einen Marvel-Film gehst mittlerweile.
Ja, locker. Also, ich kann dir noch mal ganz kurz Berliner Preise nennen. Also, ich, wenn ich ins Kino gehe, dann ist das für mich relative Seltenheit geworden. Das ist vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Quartal oder so, für wirklich einen Film, der mich interessiert und der sich auch lohnt, auf der Kinoleinwand anzuschauen. Wie zum Beispiel, weiß ich noch nicht, ob ich ihn gucken werde, aber die Mädels haben halt Interesse gezeigt an dem neuen Avatar. Die fanden den zweiten halt so toll. Ich fand den halt, naja. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Jedenfalls, da kann ich sagen, wenn wir da mal die Sau rausgelassen haben und dann mit allem drum und dran, mit großer Leinwand, da am Uberplatz heißt das ja mittlerweile in Berlin, im UCI, dann hast du, da bist du auch locker mal auf 18 Euro die Karte gegangen. Ne? Also Popcorn und Cola, also pro Person warst du dann mal bei 30, 35 Euro und dann hast du halt mal für einen Kinoabend 100 Euro gezahlt. Es ist mittlerweile echt krass, da bin ich manchmal echt überrascht, wenn ich hier in der Gegend irgendwo ins Kino gehe, da zahlst du ja teilweise für die Karte 8 Euro. Und ja, es ist wirklich abartig teilweise, was du da mittlerweile rausholen kannst. Aber ich glaube auch, dass sich das auch unterscheidet von Film zu Film halt. Ne? Wenn du jetzt so ein großes Marvel-Ding hast und die merken, okay, das Ding ist seit langem mal wieder ein richtiger Kracher, dann werden ja auch mal ad hoc mittlerweile die Preise so ein bisschen erhöht um 1-2 Euro pro Karte, anstatt für einen relativ kleinen Film, sag ich mal.
Ja. Ja, wo man für dieses Geld übrigens auch einen echt guten Mehrwert bekommt, ist bei uns. Wenn ihr nämlich auf nerdpodcast.de geht, könnt ihr unseren Steady- oder Patreon-Link finden und uns da supporten für den Preis eines Kinobesuchs pro Monat zum Beispiel, wenn ihr wollt, oder auch für weniger, denn jeder Euro hilft uns, das hier weiterzumachen. Ihr unterstützt unsere Action und gibt damit auch die Option, dass wir kostenlose Folgen anbieten für andere. Und wenn ihr uns supportet, bekommt ihr auch exklusive Premium-Inhalte. Und wie immer sprechen wir uns auch aus für unsere Supporter ab 10 Euro. Das sind in diesem Fall Robin306, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Seyoga L, Michael Bormann, Nightbert, Miam 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 Miam, Ape Fiction, Sashi1987, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK, PS5 Pro Player, N64 Gamer X2, Peter Beugmann, Kefka, Axel Swiss, Dani Stoll, Kevin Ecker, Kevin F. und für 15 Euro Janis Just und Pigeon. Vielen Dank an unsere Supporter.
Ja, vielen lieben Dank natürlich auch von mir. Ich hoffe, ihr habt wieder ein bisschen was an Inspiration mitgenommen.
Ist das hier der letzte Podcast für das Jahr? Nee, oder?
Nee, wir brauchen noch ein Wie geil kommt noch, genau. Und dann denke ich mal,
da kommt die kurze Pause und dann geht's weiter.
Ja, nee, es gibt ja noch ein Roundup dieses Jahr. Da müssen wir mal gucken.
Ah ja, perfekt, ciao.
Genau, und dann sind wir auch, ja, dann so, ach nee, und Lass uns reden haben wir auch noch.
Genau, von meiner Seite aus sage ich euch, ihr hört mich dieses Jahr nicht mehr. Danke für euren fortlaufenden Support und für die vielen tollen Folgen, die ich mit euch erlebt habe. Wir sehen uns dann im nächsten Jahr vermutlich wieder. Vermutlich bei mir in ein bisschen eine runtergeschraubter Anzahl sehen wir dann noch. Aber ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei den ganzen Folgen Herzteile und diversen anderen Formaten. Und dann lasse ich den Patrick mal noch die letzten Worte für die Folge finden. Aber von mir ein kommt gutes neues Jahr und wir sehen uns 2026.
Genau. Und definitiv werden wir natürlich Matthias auch noch hören. Ich kann aber schon mal ankündigen, auch für die Leute, die es im letzten Podcast noch nicht mitbekommen haben. Es gibt ein paar interne Strukturen, die wir gerade anpassen ändern auch müssen einfach. Das bleibt nicht aus. Aber dazu wird es nochmal einen extra Podcast geben in der Januarpause. Da machen wir nämlich eine kleine Auszeit. Und da werdet ihr dann noch mehr erfahren. Seid auf jeden Fall gespannt, aber es wird einiges auf euch zukommen. Gut, dann bedanke ich mich auch und wünsche noch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao.